Es gibt Wissenschaftler, die sich mit dem Phänomen beschäftigen, dass Menschen altern. Man nennt sie Gerontologen. Sie haben herausgefunden, dass in den Zellen des menschlichen Körpers eine Art biologische Uhr tickt. Je älter ein Mensch wird, umso schlechter können sich die Zellen regenerieren. Das führt dazu, dass der Mensch irgendwann einmal stirbt. Selbst wenn jemand kerngesund ist, wird sein Körper eines Tages einfach aufhören zu leben. Wir wehren uns zwar gegen das Altern, wir haben es nicht gern, aber gegen das Altern von unseren Zellen ist kein Kraut gewachsen. Es gibt keine Medizin und keine Kuren. Jeder ist ihm hilflos ausgeliefert. Das stimmt nicht. Es hat einmal eine Heilpflanze gegeben, die das Altern verhindert hat. Auf dem Gebiet vom heutigen Irak hat es eine fruchtbare Gartenlandschaft gegeben, wo man Wonne genannt hat, auf Hebräisch Eden. Das war das Paradies, wo Gott die ersten Menschen wohnen lassen hat. Mitten in Eden sind zwei Bäume gestanden. Und die zwei Bäume haben eine besondere Bewandtnis auf sich. Der eine Baum war der Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen. Ich weiß nicht, wenn ihr euch vorstellt, so eine schöne Wiese mit zwei Bäumen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe immer so eine Landschaft im Thurgau vor Augen. So einen schönen Grafensteiner Baum und einen schönen Bohnenöpfelbaum oder irgendetwas. So irgendwie muss es ausgesehen haben. Der eine Baum war der Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen. Gott hat dem ersten Menschen ein paar verboten, von der Frucht von dem Baum zu essen. Vom Baum vom Leben hingegen hat Adam und Eva dürfen essen. Und die Früchte von dem Baum haben verhindert, dass ihre Körper gealtert haben. Solange sie von dem Baum gegessen haben, sind sie unsterblich gewesen. Um eine lange Geschichte kurz zu halten, Adam und Eva haben trotzdem von dem verbotenen Baum gegessen. Die Schlange hat nicht gelogen, wo sie gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Gott hat die Aussage ein paar Vers später bestätigt. Sie haben jetzt können das Gute vom Bösen unterscheiden. Aber die zusätzliche Erkenntnis hat dem Menschen keinen Fortschritt gebracht, sondern einen massiven Rückschritt. Vorher hat der Mensch nur gewusst, was gut ist und nicht, was böse ist. Von jetzt an und hat damit auch nur das Gute machen können. Das ist so ein bisschen wie, ich habe mir das so vorgestellt, früher, als wir Bube waren, da hat man mit dem Töffli Plomben gezogen. Kennt ihr das? Das ist beim Einlass, oder? Ein Zylinder, und dann hat er so Blomben können rausgezogen. Dann ist das Töffchen nicht mehr 30 gelaufen, sondern vielleicht 38. Also, wir hätten nur das Gute können tun, nämlich nur 30 gefahren, sondern auch schlechte 38 gefahren. Sozusagen, oder? Und bei dem Baum vom Erkenntnis von Gut und Böse ist uns die Blomben gezogen worden. Die Grenze zwischen Gut und Böse ist aufgelöst worden. Und der Mensch hat eben auch das Schlechte können tun. So wie Gott den Menschen im Paradies die Freiheit geschenkt hat, vom Baum vom Leben zu essen, schenkt er auch uns die Freiheit, mit ihm Gemeinschaft zu haben oder zu treten oder auch nicht. Wir haben gerade einen Stalking-Skandal in der Schweiz. Wenn ein Mann oder eine Frau nachher stalkt, dann versucht er sie irgendwie fast noch in so einer Beziehung zu zwingen. Gott ist ganz anders, er ist kein Stalker. Das ist eine Bedingung für eine echte Beziehung, ist es, dass es aus freiwilligen Stücken passiert. Und darum hat der Mensch aus freiwilligen Stücken vom Baum, vom Leben essen, in die Gemeinschaft mit dem Gott eintreten. Gott ist der Lockende. Gott, der sagt, hey, es ist das Beste, was du machen kannst. Mit mir Gemeinschaft, wir haben es auch gehört von Axel und von Sina. Es gibt ja gar nichts Besseres. Aber du darfst dich frei entscheiden, ob du das willst oder nicht. Aber er hat sie vorher ausdrücklich gewarnt. Auch uns gibt heute Gott alle Freiheiten, aber er lässt uns nicht aufs Geratwohl ins Unglück laufen. Er warnt uns, wenn wir falsche Wege einschlagen wollen. Nur schlagen wir allzu oft seine Warnungen aus, weil wir selber sein wollen wie Gott. Das ist das Grundproblem für uns Menschen. Wir wollen sein wie Gott. Und die Menschen dort bei der Kreuzigung, die haben gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das ist so die menschliche Rebellion, die sagt, ich möchte nicht, dass ein Gott über mich herrscht. Ich bin selber mündig und gross. Das ist der Start von der sogenannten gefallenen Welt. Um zu verhindern, dass sie auch noch vom Baum vom Leben essen, nachdem sie vom Baum von der Erkenntnis gegessen haben und dadurch ewig leben, schickt Gott sie aus dem Garten Eden raus und lässt den streng bewachen. Raus aus dem Garten Eden in die gefallene Welt, man sagt dem heute auch alte Welt, alte Erde. Das war keine Strafe, sondern grosse Bewahrung. Manchmal denkt man, das ist Strafe, oder? Da hätten ganz viele Cherubimen dort hin, dass sie ja nicht mehr retten gehen und so. Das ist aber nicht Strafe, sondern Bewahrung. Denn das wäre gewesen, wenn der Mensch in seiner neu gewählten Situation ewig gelebt hätte. Wenn wir heute ewig leben müssen in dieser Welt vom Unfrieden, vom Leid, von der Krankheit, von der Macht und Geldgier, in dieser Welt, in der wir immer gebrechlicher und kränker werden, wäre das eine erstrebenswerte Zukunftsaussicht? Ich denke immer an unser ältestes Gemeindeglied, 99. Lebensjahr, wo wir letztes Mal über die Weihnacht geredet haben, gesagt, sie hat keine Ambitionen, um die Weihnacht nur zu erleben. Und sie hat den Eindruck, Gott hat den Knopf, findet den Knopf nicht, um sie heimzunehmen. Es zeigt mir, mein, so nahe von Hunderten, ich würde doch sagen, hey, schau doch, dass du Hunderte wirst, das ist doch super. Aber sie will gar nicht. Das hat etwas mit der gefallenen Welt zu tun. Es ist gar nicht erstrebenswert, möglichst lange auf dieser Welt zu leben, weil ja viel etwas Besseres kommt nachher. Ich finde, das ist so tröstlich für uns. Auch wenn wir Fehler machen, Gott ungehorsam sind, obwohl er uns deutlich gewarnt hat, lässt er uns nicht fallen. Er straft nicht, sondern bewahrt uns. Er geht dann nachher mit uns liebevoll um und sucht für uns den besten Weg. Natürlich, es gibt Sachen, wo passieren in unserem Leben, wo wir ungehorsam sind, wo man nicht mehr rückgängig machen kann. Trotzdem kann man und darf man mit Gottes Hilfe einen neuen Weg gehen, bei dem Gott mitgeht und wiederum Bewahrung schenkt. Manchmal hat man so den Eindruck, jetzt habe ich so versagt im Leben, jetzt will Gott wahrscheinlich nichts mehr von mir wissen. Die Geschichte zeigt uns, es ist absolut nicht so. Selbst wenn wir versagen, selbst wenn wir grosse Fehler machen, Gott kommt mit. Gott kommt mit. Das ist der Baum vom Leben im Paradies. Der Baum vom Leben ist wohl irgendwann im heißen Irak einfach vertrocknet. Er wird heute nicht mehr bewacht von den Cherubimen. Aber wir haben Gottes wunderbare Ankündigung. Vom himmlischen Jerusalem wissen wir durch die Offenbarung von Johannes, dass dort sogar viele Bäume vom Leben stehen werden. Da lesen wir vor allem in einem prophetischen Text, in Ezekiel 47. Wer dort hinkommt, wird unsterblich sein. Er wird durch die Blätter von dem Baum von allen Krankheiten heil werden und durch seine Früchte einem Alter trotzen. Offenbarung 22, die Verse 1 und 2. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens. Da ist vor zwei Bäumen gedreht. Im Ezekiel sind viele Bäume. Der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Früchte zur Nahrung. Letzten Sonntag ist mir schmerzhaft bewusst worden, dass ich im Neuen Jerusalem meinen Beruf als Pastor nicht mehr ausüben können. Alles Institutionelle braucht sie dann nicht mehr. Umso erleichterter bin ich heute, dass die Bäume 12-mal im Jahr Frucht tragen. Die Tätigkeit als Erntehelfer. Bei den Bäumen habe ich die ersten 20 Jahre von meinem Leben intensiv geübt. Und das könnte mein Job sein, denn, die Bäume, die Früchte wieder aufzulesen, zu ernten. 12-mal im Jahr. 12 ist eine symbolische Zahl und steht für Vollendung in heilsgeschichtlicher Beziehung. Durch den Baum ist unser Heil vollendet und durch die Frucht wird uns das Heil zugänglich. Vollendet, das bedeutet, wir sind wie ein Stück weit am Ziel angekommen. Wir sind wieder am Baum von dem Leben angekommen. Und die Früchte, die machen uns das ganze Heil zugänglich. Die Früchte erinnern uns auch an die Geistesfrucht, die Paulus im Galater 5, Vers 22 beschrieben hat. Auch in der Ewigkeit werden wir an Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit zunehmen. Obwohl die Bibel verspricht, dass wir volle Erkenntnis haben werden, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht kennen, wir werden die Erkenntnis haben, wie wir erkannt werden von Gott. Also volles Programm. Dennoch wird das Schöne und das Gute weiterhin wachsen. Wir werden wachsen. Wie könnte Paulus aus dem letzten Vers von seinem hohen Lied über die Liebe im 1. Korinther 13 davon schwärmen, dass neben der Liebe und dem Glauben auch die Hoffnung auf ewig bleiben wird. Hoffnung verlangt eine Zukunft, die noch besser ist. Also es ist nicht einfach so, quasi, jetzt haben wir es erreicht und jetzt ist einfach nur noch alles gleicher Zustand, sondern wir werden weiter wachsen, wenn wir von den Früchten, von dem Baum wir uns würden ernähren. Ich habe mir vorher überlegt, vielleicht sind wir dann alle Veganer. Ich weiß nicht so genau, was sonst noch alles gibt dort im Himmel. Also ich möchte niemandem Freude verderben vor dem Himmel. Kein Fall. Aber es könnte sein, dass wir dann gut eingebettet sind. Frucht von der Nahrung. Ich möchte etwas sagen zu den Blättern von der Heilung. Wozu sind, man die Frage kommt natürlich unweigerlich auf, wozu sind im Himmel Blätter, solche Blätter von der Heilung notwendig? Dann sind wir doch schon geheilt, wenn wir in den Himmel kommen. Das heisst doch unmissverständlich, dass es keine Trauer, kein Geschrei und kein Schmerz mehr geben wird. Unsere Wunden, die körperlichen, die seelischen und die geistlichen, werden uns kein Leid mehr bereiten. Aber der Himmel wird die Realität nicht verlügen. Das ist ein interessanter Gedanke, der extrem trostreich sicher für unser Leben hier auf dieser Welt. Zum Beispiel die Wunden von Jesus, die er gehabt hat, oder? Die er getragen hat, die sind an seinem Auferstehungsleib noch voll sichtbar gewesen und real gewesen. Die Heilung muss also anders verstanden werden. Und Antworten finden wir im Römer 8, Vers 28. Was heißt nach der Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist so ein ganz schwieriger, herausfordernder Vers. Aber vielleicht können wir es vielleicht im Hinblick auf die Ewigkeit, auf das neue Jerusalem, können wir den Vers vielleicht auch noch mal ganz neu verstehen, was das könnte bedeuten. Die Bedeutung der Wunde wird sich in dem Heilungsprozess verändern. Sind Verletzungen heute mit Schmerz, Behinderung, Unverständnis und Frust verbunden, werden sie im Himmel zu Gottes Verherrlichung beitragen. Sie werden vergoldet werden. Abzeichen von der Herrlichkeit, nicht mehr Narben von der Hässlichkeit. Wir werden sein wie einer, der Schmuck trägt. Wie ein Schmuck werden die Wunden sein, wo unsere Persönlichkeit hervorhebt und strahlen lässt. Die Wunden werden alles Negative verlieren und in etwas Positives verwandelt werden. Jede Wunde eine Privileg, eine Auszeichnung. So sieht der Heilungsprozess aus, der uns erwartet, von den Blättern vom Baum. Rückblickend alles Schöne und Schlechte von unserem Leben zu betrachten und als gut zu erkennen. Das ist ein sehr aufregender Teil vom Himmel. Und ich finde, das ist so ein Trost für uns Menschen. Vielleicht, es gibt Menschen, wo man wirklich einfach muss sagen, die sind einfach auf der Schattenseite vom Leben. Die haben immer irgendetwas. Die haben ganz viele Wunden. Die sind vielleicht schon müssen in einer Familie aufwachsen, wo sie ganz viele Wunden geschlagen worden sind. Ich denke an Menschen, die vielleicht schlaflose Nächte haben, weil sie vielleicht von ganz nahen Menschen verloren worden sind. Was für Wunden hinterlässt das? Was für ein Lebensschmerz? Ich weiß nicht, was dein Lebensschmerz ist, wo deine Wunden sind. Aber ich glaube, dass die Tatsache, dass wir dort im Neuen Jerusalem die Blätter von der Heilung dürfen für uns in Anspruch nehmen, dass das ganz ein tiefer Trost ist von Menschen, die oft auch unten durch müssen. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass der Trost in dein Leben hineinkommt. Dort, wo du traurig bist. Sowieso, der Paulus hat das schon gesagt, wir müssen die Leiden von dieser Welt immer in Beziehung setzen zu der Herrlichkeit von der zukünftigen Welt. Die Beziehung, wenn wir die Beziehung nicht immer wieder herstellen, dann werden wir die Menschen an diesem Leben scheitern und zerbrechen. Aber dann, wenn wir die Herrlichkeit von der Welt, unseren Wunder von dieser Welt entgegensetzen, dann wird es relativ in Beziehung setzen, heisst relativ. Nicht klein gemacht, aber sie werden relativiert. Also, hinter uns der Irak, vor uns Neue Jerusalem, wir in der gefallenen Welt. Was haben die Bäume vom Leben, wo der Johannes da hinter der Trennwand sieht, für uns da auf dieser alten Welt für eine Bedeutung? Das ist ja die spannende Frage. Da lernt man in jeder theologischen Ausbildung, Predigt muss von heute einen Punkt haben, der von heute wichtig ist. Gibt es Berührungspunkte zwischen der alten und der neuen Welt? Tatsächlich ist an einer Stelle bei dieser Trennwand ein Stück rausgebrochen worden. Die alte Welt und die neue Welt, die berühren sich. Und jetzt wird es mega spannend. Und das, was ich jetzt erzähle, das zeigt etwas von dieser unglaublichen Tiefe und Weisheit von dem Gott, von dem Herr, der auf dem Thron sitzt, von dem Alpha und Omega. Wie das so durch die ganze Menschheitsgeschichte durch sich so die Sachen durchziehen. Das griechische Wort für Baum müsste man eigentlich besser übersetzen da mit Holz. Es handelt sich nicht primär um einen Baum, sondern ums Material, ums Holz. Holz vom Leben. Viermal verwendet Lukas und Paulus das Wort fürs Kreuz. Genau das gleiche Wort fürs Kreuz, an das Jesus gehängt worden ist. Der Baum vom Leben ist ein Symbol fürs Kreuz. Der Baum vom Leben war von Anfang an das Mittel, durch das Gott den Menschen, die Menschen mit dem ewigen Leben wollte versorgen. Wer sein Leben vor dem Kreuz ableitet, wird ewiges Leben aus Gottes Hand empfangen. So heisst es in Matthäus 10, Vers 39. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren, aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Das ist das, was am Kreuz passiert. Oder wir haben es vorher gehört aus der Lebensgeschichte von Bergers. Du hast das Bekehrung genannt. Es gibt da verschiedene Begriffe. Der Ort, wo man sagt, ich lebe jetzt für dich, Jesus. Ich vertraue mein Leben dir an. Und der Baum vom Leben steht so zentral im Himmel, dass er uns in aller Ewigkeit daran erinnern wird, was Jesus für uns tun hat. Kein Moment im Himmel, im Neuen Jerusalem, werden wir den Grund aus den Augen verlieren, warum wir es in den Himmel geschafft haben. Wir werden unendlich dankbar sein, immer. Wegen dem Kreuz. Und das Kreuz ist nicht tot. Das ist kein kahler Stamm. Das Kreuz ist nicht tot. Es ist nicht ein kahles Stück Holz, wie dort mal Jesus dran genagelt worden ist. Nein, es sprüht von Leben. Es ist aufgesprossen und trägt jetzt Früchte und Blätter, die uns zur Verfügung stehen. Es ist wieder für die ganz, ganz besonders Bibelkundigen unter uns. Ich möchte da nicht viel erklären, es ist nicht so wichtig, aber es ist nochmal so ein Zusammenhang aus der Bibel, so der Stab vom Aaron, wo alle Ältesten Stab müssen bringen und Gott hat bestimmt, aus welchem Volk, aus welchem Stamm das Priesteramt soll sein. Und einer von diesen Stäben hat Blüht und hat Mantel hervorgebracht und das war am Aaron sein Stab gewesen. Und diesen Stab haben sie als Erinnerung müssen in die Bundeslade tun. Das ist auch ein Bild für das Kreuz, wo noch keine Früchte an sich getragen hat oder wo Jesus daran gehängt ist. Jetzt ist er in der Neuen Jerusalem und dort trägt er Früchte und Blätter. Ich habe gedacht, eigentlich, oder wir haben ja oft das Kreuz am hast du es auch? Nein, das Kreuz am Hals, oder? Und das Kreuz ist eigentlich das Kahle. Ich habe gedacht, eigentlich müsste man so einen Lebensbaum daran machen. Wir müssten uns weniger auf den Tod konzentrieren, sondern mehr aufs Leben. Ich würde mir wünschen, dass das Symbol der Christen der Lebensbaum wird, weil es das Gleiche aussagt, aber schon einen Schritt weiter ist, wo das Leben bereits wieder drin ist. Die alte und die neue Welt berühren sich. Der Durchbruch ist passiert durch Jesus. In Jesus, also wo Gott in Jesus auf die Welt gekommen ist und mit ihm das himmlische Leben. Das ist das, was Jesus meint und nochmal gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Das Kreuz also ist Symbol für die Durchbruchstelle. Gott wohnt bereits jetzt unter uns, noch verborgen allerdings, und nur für den Glauben sichtbar. Der Baum vom Leben ist nicht nur Zukunftsmusik. Das Paradies ist zwar noch hinter der Trennwand im Himmel, aber Gott hat Oasen in unserer Welt eingerichtet, Aussenposten von seinem Paradies. Die christliche Gemeinde, ja, eine Zetalkirche, ist so eine Oase. Ein Aussenposten von Gottes neuer Welt in der Alten. Und meine Frage ist jetzt noch, wie können Menschen bei dieser Oase das empfangen, was zum Leben wirklich notwendig ist? Und die Verse 3 bis 5 im Offenbarung 22, die helfen uns, eine Antwort zu finden. Im Vers 3 steht, denn der Thron Gottes und das Lamm und des Lammes wird dort sein und seine Diener werden ihn anbeten. Wie können wir, die Ausgangsfrage ist, wie können wir auch als Zetalkirche oder als einzelne Personen Oase sein von der neuen Welt in dieser Welt hinein? Und das ist der erste Punkt, in dem wir Anbeter sind. Jetzt schon. Nicht erst dann. Wenn wir das vorwegnehmen, dass wir Anbeter sind, in der Anbetung werden wir immer wieder neu mit Gottes Leben erfüllt. Dass wir Gottes Größe und Liebe feiern, dass wir ihn einladen, unser Herz, dass wir ihm von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Denken und mit all unseren Kräften dienen. Das macht uns zu lebendigen Menschen. Das macht uns zu Oasen in der alten Welt. Oasen bleiben wir, wenn wir ihn mit unserem ganzen Leben arbeiten und Gott in unser Zentrum von unserem Leben stellen. Wenn wir Kronen, oder in Offenbarung 4 ist auch so eine Anbetungsszene aus dem Himmel. Dort haben sie zuerst Kronen abgelegt. So der Wunsch vom Mensch, selber wollen Gott sie abzulegen, das ist Anbetung. Und sagen, Krone kommt ab und wir beten dich an, weil du bist das Zentrum von unserem Leben. Das macht uns zu Oasen in dieser alten Welt. Nicht nur am Sonntagmorgen mit einer guten Anbetungsband, sondern die ganze Woche. Zweiter Gedanke, was uns zu einer Oase macht, ist Vers 4. Und sie werden sein Gesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben sein. Das erkennen wir ja, den Namen von Gott auf den Stirnen. Wie Gott uns sein Volk versiegelt hat. Aber wir müssen die ganze Szenerie hier anschauen. Und wir werden sein Gesicht sehen, also wir sind Gott gegenüber. Wir werden von Gottes Herrlichkeit dargestrahlt werden. Und wir dürfen das Strahlen in die Welt hinein reflektieren. Das bedeutet ein Zeuge sein von Jesus. Das ist der zweite Punkt, den wir Oase bleiben können, wenn wir Zeuge sind. Und Zeuge sind meine ich nicht in erster Linie, dass man mit jedem über Jesus redet, sondern dass man mit Jesus in Verbindung sind, dass man ihn anschauen und dass man das, was wir dort erleben, in die Welt hinein strahlen. Predige das Evangelium. Und wenn nötig ist, braucht Wort dazu. Eine Oase bleiben wir, indem wir sein Bild in die Welt hineinspiegeln, wenn wir Zeugen von ihm sind. In der Bibel steht, wir sagen, einen Brief von Christi. Und der Brief von Christi sollen die Menschen lesen in unserem Leben. Das bedeutet, das Zeugen sein. Und so können wir das ein bisschen vorweg auf dieser Welt und zu Oasen vom Baum vom Leben. Und der letzte Gedanke, und sie werden, Vers 5, und sie werden für immer und ewig herrschen. Über das haben wir geredet im Zusammenhang vom 1000-jährigen Reich. Eine Oase sind und bleiben wir, indem wir zusammen mit Gott und als seine Minister herrschen. Das bedeutet, dass wir an dem Ort, wo Gott uns angesendet hat, an seinem Reich mitbauen. Das geschieht dadurch, dass wir uns in grosser Demut für Frieden, Freude und Gerechtigkeit da einsetzen. Im ganzen Leben. Sei es in der Familie, sei es am Arbeitsplatz, sei es im Dorf oder in der Kirche. Ich glaube, das ist das, was Zina vorher gesagt hat. Das Christsein ist nicht ein Hobby, sondern das durchdringt unser ganzes Leben. Und immer dort, wo Gottes Wort umgesetzt wird, dort, wo wir Gottes Liebe in dieser Welt umsetzen, dort ist ein Stückchen Reich Gottes passiert. Dort ist eine Oase von der zukünftigen Welt, bereits in dieser Welt. Ich möchte euch einladen, Wo wir also Gott anbeten, wo wir durch unser Sein, durch unser Tun und Reden auf seine neue Welt hinweisen und wo wir uns als fürsorgliche Hirten für die Schöpfung einsetzen. Da sind und bleiben wir ein Aussenposten für Gottes neue Welt, ein Vorgeschmack aufs Paradies. Eine Oase, wo Lebenswasser fließt und die Bäume vom Leben wachsen. Der Himmel ist eine Wiederherstellung vom Paradies, wie sie in dem ersten Kapitel der Bibel beschrieben ist. Das ist so der Rahmen, der Baum vom Leben ist der Rahmen von dem ganzen Evangelium. Allerdings mit der so eben beschriebenen Qualitätssteigerung, es wird noch viel schöner sein als im Garten Eden. Obwohl der Mensch Gott ungehorsam war und freiwillig den Tod gewählt hat, beschenkt Gott den Mensch wieder, indem er ihm eine Möglichkeit schafft, wieder Zugang zum Baum vom Leben zu erhalten. Das ist ein freies Geschenk aus Gnade, dass der Mensch nur eine zweite Chance bekommt, vom Baum vom Leben zu essen, um dann ewig bei Gott zu leben. Jesus, du sitzt auf dem Thron im neuen Jerusalem. Danke für die Offenbarung, die der Johannes bekommen hat, über das Bild, dass du das Anfang und das Ende bist. Und genau wie dem Baum von dem Leben sehen wir das Anfang und das Ende. Sehen wir den ganzen Bogen von deiner Heilsgeschichte mit uns Menschen, ausgespannt. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir mitten drinnen dürfen leben, mit dieser Aussicht, mit dieser Vision vor Augen. Eines Tages, in der Gegenwart von dir, dürfen die Früchte und die Blätter von dem Baum zu geniessen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns einlädst. Du zwingst uns nicht dazu, aber du lädst uns ein. Weil du weißt, es gibt nichts Besseres, als zu deinem Volk zu gehören, als versiegelt sie und zu dir zu gehören. Danke vielmals für die Einladung, die du auch heute Morgen aussprichst, für uns alle. Egal, wo wir stehen, egal, ob wir dich schon kennen oder erst dran sind, dich mehr und mehr kennenzulernen. Danke, dass die Einladung steht. Ganze Sache machen mit dir. Danke, Jesus. Amen.